erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend. Die Woche endet so, wie sie begonnen hat im Nahen Osten und die Hoffnung auf ein rasches Ende dieser plötzlichen massiven Eskalation zwischen Israel und der islamistischen Hamas schwindet. Vielmehr droht der Konflikt sich auszuweiten. Heute kam es auch im Westjordanland zu heftigen Zusammenstößen zwischen Palästinensern und israelischer Armee mit Toten und Verletzten. Vermittlungsversuche etwa durch das Nachbarland Ägypten blieben bislang erfolglos. Nach wie vor feuert die Hamas Raketen aus dem Gazastreifen ab. Israels Militär verstärkte derweil die Angriffe auf die Hamas-Stellungen, vor allem auf ein unterirdisches Tunnelsystem, um die Nachschubwege zu zerstören. Susanne Glas berichtet.
Verängstigte palästinensische Familien fliehen aus dem Norden des Gazastreifens zu den Schutzräumen. Mit hastig gepackten Habseligkeiten, über ihnen fliegen die Raketen. Die vergangene Nacht ist die fünfte in Folge, in der die islamistische Hamas aus Gaza ein Dauerfeuer auf Israel abschießt. 9 Menschen sind dort mittlerweile gestorben, Hunderte wurden verletzt. Die Gegenschläge der israelischen Armee auf Ziele der Hamas in Gaza kommen mit voller Wucht. Aber sie werden oft Stunden zuvor angekündigt, um den Zivilisten die Chance zur Flucht zu geben. Solche oder ähnliche Bilder bekommt das ARD-Studio auch regelmäßig von Sawah Abu Saif, der seit 21 Jahren als Kameramann in Gaza arbeitet. Aber jetzt muss er zum ersten Mal in eigener Sache drehen. Sein Vorgarten ist von der israelischen Armee bombardiert worden. Die Druckwelle hat am und im Haus große Verwüstung angerichtet. Seine Töchter, seine Ehefrau, alle stehen unter Schock. Aber sie wissen auch, dass sie Riesenglück hatten, unverwundet überlebt zu haben. 119 Menschen sind in Gaza laut Angaben des Gesundheitsministeriums seit Beginn der Eskalation getötet worden. Wir haben hier in diesem Schutzraum geschlafen. Hier sehen Sie noch unsere Matratzen. Hier waren meine 2 Töchter, mein Sohn und ich, als wir draußen die lauten Detonationen hörten. Ein Hauptziel des israelischen Beschusses ist das kilometerlange unterirdische Tunnelsystem der Hamas, wo sie Waffen und Kämpfer versteckt. Es verläuft teils unter Wohngebieten. Die Armee erklärt, man versuche bei der Gegenoffensive zivile Opfer zu vermeiden, aber es sei nicht möglich gewesen, alle von Zivilisten bewohnte Gebiete zu räumen. Aber wieso wir? Wir haben doch nichts getan. Wir haben keine Raketen abgefeuert. Was haben wir verbrochen? Nur weil wir in Gaza leben, wird alles, was wir haben, werden all unsere Träume zerstört. Und es werden auch in dieser Nacht wieder Raketen von der Hamas nach Israel abgefeuert werden und israelische Bomben in Gaza einschlagen.
Susanne Glas in Tel Aviv. Wir haben diese Woche auch immer wieder über die Angst vor einem Bürgerkrieg in Israel selbst berichtet. Wie ist die Lage inzwischen?
Also diese Angst ist noch lange nicht vorbei. Es gab auch heute wieder Zusammenstöße zwischen arabischen und jüdischen Israelis, gerade in gemischten Gemeinden. Und das ist schon sehr, sehr erschreckend, welcher Frust und welcher Hass sich da auch bannbricht. Auch Kamerateams werden zum Beispiel jetzt angegriffen an Stellen, wo wir früher problemlos gedreht haben. Und da sagen sehr viele, da muss jetzt tatsächlich etwas getan werden. Die Polizei schien auch überfordert, ging in manche Gemeinden gar nicht mehr hinein. Aber was eben im Moment jetzt auch noch dazu kommt, ist, wir haben es gesehen und gehört, im Westjordanland gibt es plötzlich Zusammenstöße und Konflikte. Da war es ja bisher ruhig, aber da scheint jetzt die Hamas im Moment auch aufzustacheln.
Gibt es denn aber irgendwelche Anzeichen für eine Deeskalation auch?
Ich möchte heute mal ein bisschen positiver enden. Es gibt tatsächlich einen Vermittlungsversuch Ägyptens und es gibt einen konkreten Vorschlag auf einen Waffenstillstand. Israel hat den bisher noch abgelehnt, aber das ist zumindest mal ein erstes Zeichen.
Susanne Glas, vielen Dank für die Information nach Tel Aviv. Der Konflikt im Nahen Osten hat in den vergangenen Tagen auch hierzulande zu Protesten geführt. Und natürlich ist Demonstrieren in einer Demokratie verbrieftes Recht. Aber es wird zu Unrecht, wenn dabei Kritik an der Politik des Staates Israel in antisemitische Parolen und Hassbotschaften umschlägt. Dass eine Demokratie das nicht dulde, zeigen ihre Bürgerinnen und Bürger am besten, indem sie selbst dagegen auf die Straße gehen. Michael Heusen.
Viele Gelsenkirchener wollten heute Solidarität zeigen mit ihrer jüdischen Gemeinde, sind zu einer Mahnwache zur Synagoge gekommen. Eine Reaktion auf die antijüdische Demonstration von Mittwochabend. 180 Menschen waren vom Bahnhofsplatz zur Synagoge marschiert, hatten antisemitische Parolen gerufen und palästinensische, türkische und libanesische Fahnen geschwenkt. Die Polizei ermittelt. Auch in Solingen versammelten sich heute Menschen, um ihren jüdischen Mitbürgern beizustehen. Hier war eine israelische Fahne vor dem Rathaus angezündet worden. Heute hängt sie wieder. Leonid Goldberg kann nicht fassen, dass Menschen hier den Nahostkonflikt nutzen, um ihrer Judenfeindlichkeit Ausdruck zu verleihen.
Bei uns kann man auch israelische Politik kritisieren. Wir können mit das und jenes nicht einverstanden sein oder dagegen sein. Ist in Ordnung, können wir auch kritisieren. Aber vor der jüdischen Gemeinde eine israelische Fahne zu verbrennen, die jüdische Gemeinde mit Steinen zu bewerfen oder wie damals vor 7 Jahren bei uns mit diesem Brandanschlag, das ist purer Antisemitismus.
Die Hetze gegen jüdische Mitbürger in Deutschland wird auch von Bundespräsident Steinmeier aufs Schärfste verurteilt. Wer aber auf unseren Straßen Fahnen mit dem Davidstern verbrennt und antisemitische Parolen brüllt, der missbraucht nicht nur die Demonstrationsfreiheit, sondern der begeht Straftaten, die verfolgt werden müssen. Heute gab es aber zum Beispiel in Aachen auch friedliche Demonstrationen gegen die israelische Politik gegenüber den Palästinensern. Sie verlief nach Polizeiangaben im Rahmen der geltenden Bestimmungen. Auch in Bielefeld demonstrierten Palästinenser für Freiheit in ihrer Heimat. Die Wahrheit zu sagen, ist kein Antisemitismus, steht auf diesem Plakat. Bei einer pro-palästinensischen Demonstration in Berlin wurden heute allerdings antisemitische Parolen skandiert.
Und in Stuttgart begrüße ich den grünen Bundestagsabgeordneten Cem Özdemir, der sich seit langem mit Antisemitismus auch bei Muslimen hier in Deutschland beschäftigt. Guten Abend, Herr Özdemir.
Guten Abend, Herr Zamperoni.
Was geht in Ihnen vor, wenn Sie Szenen wie die in Gelsenkirchen oder jetzt auch in Berlin, wo antisemitische Hassparolen skandiert werden, sehen?
Dass wir jede Art von Antisemitismus hart verurteilen und vor allem hart bekämpfen müssen, dass es Konsequenzen nachziehen muss. Es gibt den rechtsradikalen Antisemitismus, es gibt ihn zum Teil auch von links im Gewande des Antizionismus, was genauso schlimm ist, aber es gibt eben auch einen muslimischen oder migrantischen Antisemitismus und auch da darf es kein Nachsehen geben. Da muss es Klarheit geben, wer in diesem Land leben möchte, glücklich werden will, muss sich zum Existenzrecht Israels bekennen und darf nicht auf Synagogen attackieren, Israel-Fahnen verbrennen, das hat nichts mit Israel-Kritik zu tun, das ist Antisemitismus und da muss es eine Null-Toleranz-Politik geben.
Viele Juden haben jetzt noch größere Angst, sie könnten Opfer von Übergriffen werden hierzulande, was da sichtbar geworden ist auf deutschen Straßen in den vergangenen Tagen. Wie viel Eskalationspotenzial, glauben Sie, steckt da drin?
Das wird ja direkt in die Wohnzimmer getragen über Hamas-TV, über die entsprechenden Fernsehsender, die da zu empfangen sind. Aber machen wir uns mal nichts vor, auch die türkischen Staatssender transportieren den Hass. Der wird zum Teil in den Moscheen transportiert. Und ich ärgere mich schon ein bisschen drüber, dass Politiker aller Parteien am Sonntag den Antisemitismus verurteilen und am Montag Staatsverträge schließen mit DITIB und Co., also mit direkten Institutionen des türkischen Staates. Auch da braucht es Klarheit. Es braucht auch Klarheit in den Schulen. Zu mir kommen viele Schüler, Schülerinnen, Lehrer, Lehrerinnen, die mir sagen, dass sie sich alleingelassen fühlen, wenn sie das Thema Antisemitismus behandeln wollen. Auch da muss klar sein, wer in der Schule jüdische Schüler bedroht, der muss ein Problem bekommen. In die Schule zitieren die Eltern, im Zweifelsfall ein Schulverweis. Umgekehrt muss es sein. Jetzt gerade verlassen die jüdischen Schüler die Schule. Ich will, dass jeder, der sich antisemitisch in der Schule verhält, ein Problem bekommt. Da muss aber auch das Kultusministerium dann hinter den Schulen stehen und Rückendeckung signalisieren. Das fehlt mir noch ein bisschen.
Weil Sie gerade den türkischen Staat und Präsident Erdogan angesprochen haben. Was glauben Sie denn, der hat auch wieder die Tage Israel als Terrorstaat bezeichnet. Was glauben Sie, welchen Effekt hat das auf türkischstämmige Menschen hierzulande, die da immerhin auch die größte muslimische Gemeinde hier stellen?
Naja, da ist ja viel Verleumdung unterwegs, dass man nicht demonstrieren dürfte. Ihr Beitrag hat ja gerade gezeigt, selbstverständlich darf man demonstrieren. Übrigens auch in Israel protestieren Menschen gegen die Politik von Netanyahu, kritisieren ihn. Der Mann steht sogar vor Gericht oder wird angezeigt, eben weil Israel eine Demokratie ist. Und das muss man, glaube ich, sehr deutlich machen. Es geht hier um das Existenzrecht Israels. Unsere Position dazu ist abgeleitet aus unserer Geschichte. Und ich sage das mal sehr klar. Wer hier Staatsbürger werden möchte in diesem Land, darf dazu keine zwei Meinungen haben. Das Existenzrecht Israels ist für uns Bestandteil der Grundwerte dieses Landes und steht nicht zur Disposition. Das Argument, dass es ja auch deutsche Rechtsradikale gibt, entlastet da nicht. Schlimm genug, dass es deutsche Rechtsradikale gibt. In Fraktionsstärke nehmen Sie den Fraktionsvorsitzenden der AfD mit Fliegenschiss. Das kennen wir alles. Aber das ist keine Rechtfertigung dafür, dass Menschen, die zugewandert sind, ebenfalls antisemitisch sind. Auch da muss es glasklar sein, wer Bürger dieses Landes sein will, Bürgerin dieses Landes, muss da eine klare Position haben. Ja zum Existenzrecht Israels, nein zum Semitismus in jeder Spielart.
Zum Antisemitismus, in der Tat. Das ist eigentlich klar, müsste man meinen. Aber ich habe heute ein Interview von Ihnen gelesen, von 2009, wo Sie das auch schon getan haben, vor Antisemitismus unter Muslimen hierzulande zu warnen. Das ist jetzt mehr als 10 Jahre her. Offenbar hat sich da nicht viel getan seitdem.
Naja, es gab ja fast in jedem Bundesland Staatsverträge, Verträge mit den islamischen Dachverbänden. Da spielte mir dieses Thema zu wenig eine Rolle. Schauen Sie, es geht nicht, dass man hier so spricht, dort so spricht. Es muss in dieser Frage absolute Klarheit geben. Wo immer man spricht, auch im Gespräch mit Herrn Erdogan und mit anderen Staatsvertretern, erwarte ich Klarheit dazu. Es kann nicht sein, dass Erdogan über seine Organisation, über seine Moscheen, über seine Vertreter hier Antisemitismus anstachelt, Rassismus anstachelt, die Gesellschaft spaltet und gleichzeitig dann freundliche Gespräche führt mit unseren Politikern, so als ob es nichts wäre und sagt, wir haben doch gute Beziehungen. Wir haben keine guten Beziehungen, wenn der Staatspräsident eines fremden Landes hier versucht, Chaos zu stiften, die Menschen anzustacheln. Das kann man nicht akzeptieren und da erwarte ich Klarheit, auch in der Ansprache gegenüber Erdogan und gegenüber anderen. Und was Medien angeht, warum haben wir nicht endlich Medien auch in den Sprachen der Menschen, die bei uns leben? Das gilt für Russisch genauso wie für Arabisch, genauso wie für Türkisch, damit wir sie abholen. Wir sind auch in einem Wettbewerb mit Fanatikern, mit Radikalen, die das Gift über die Wohnzimmer in die Familien hineintragen. Wir brauchen eigene Angebote, um die Leute hier in diese Gesellschaft zu führen.
Weil Sie von Klarheit reden, fehlt Ihnen da auch mehr klare Kante von muslimischen Verbänden, also von innerhalb der muslimischen Gemeinde beim Thema Antisemitismus?
Die ist jetzt ja zum vereinzelt zu hören, das finde ich auch richtig, das muss man auch anerkennen. Aber der größte Verband ist DİTİB, der vertritt die meisten Moscheen und der untersteht halt nun mal direkt Ankara. Das heißt, jede Äußerung muss da mit Ankara abgestimmt werden. Auch das muss mal ein Ende nehmen. Schauen Sie, die Muslime in Deutschland haben jedes Recht der Welt, ihre Interessen zu vertreten, ihre religiösen Bedürfnisse. Dazu gehört das Thema Religionsunterricht, was auch immer. Aber bitteschön als Muslime dieses Landes, nicht als Vertreter eines anderen Landes. Auch da erwarte ich mir mehr Klarheit von den Politikern allen Parteien, dass sie sagen, wir erwarten von euch, dass ihr euch abnabelt von Ankara, von Teheran, von anderen Ländern, euch als Muslime dieses Landes auf dem Boden des deutschen Grundgesetzes organisiert. Da kann man über alles reden. Aber ich bin nicht bereit, mit Organisationen zu reden, die als Papageien fungieren von Herrn Erdogan oder wem auch immer.
Herr Özdemir, vielen Dank für das Gespräch nach Stuttgart.
Sehr gerne.
Antisemitismus vor dem Hintergrund der Eskalation im Nahen Osten. Dazu hat Tina Hassel, die Leiterin unseres ARD-Hauptstadtstudios, folgende Meinung.
Schauen Sie nicht weg, hat der Zentralrat der Juden heute gefordert und schon der Appell müsste uns beschämen. Wo ist der Aufstand der Anständigen, wenn im Netz gerade Hass und Hetze gegen Juden toben? Wieso lassen wir es zu, dass ausgerechnet vor Synagogen antisemitische Parolen gegrölt werden? Warum löst die Polizei eine Demonstration nicht auf, wenn dort Scheiß Juden skandiert wird? Mit berechtigter Israel-Kritik hat das nichts zu tun. Wie bitte schön sollen deutsche Juden für die Politik in Israel verantwortlich sein, die dort nicht einmal wählen können? Ja, das Leid der Zivilbevölkerung ist unerträglich in Gaza und in Israel. Und die Eskalation muss sofort enden. Aber Israel hat ein Recht auf Selbstverteidigung. Wer das in Frage stellt, sollte sich fragen, wie hätten wir reagiert, wenn in wenigen Tagen tausende Raketen auf uns abgefeuert würden. Es reicht nicht, wenn Politiker bei Gedenkveranstaltungen mit betretener Miene das nie mehr wieder beschwören. Statt ritueller Betroffenheit sollte die Politik endlich konsequent gegen jegliche Bedrohung jüdischen Lebens vorgehen. Wer antisemitische Parolen grölt oder israelische Flaggen verbrennt, muss die volle Härte des Rechtsstaats spüren. Vor allem aber müssen Justiz- und Sicherheitskräfte richtig geschult werden. Nur dann können sie die verdeckten Chiffren von Antisemitismus richtig einordnen und Gefahren rechtzeitig erkennen. Halle konnte nur geschehen, weil die Polizei nicht präsent war. Warum? Weil sie keine Ahnung hatte, dass gerade Yom Kippur war, der höchste jüdische Feiertag. Was, wenn beim nächsten Mal keine Spezialtür ein Massaker an Juden in Deutschland in letzter Sekunde noch verhindert? Was dann? Betroffenheitsplattitüden mit dem Versprechen nie wieder?
Die Meinung von Tina Hassel. Nachdem sie vor 8 Jahren hochkant aus dem Bundestag geflogen war, war vor 4 Jahren der FDP der Sprung von der außerparlamentarischen Opposition auf die Regierungsbank dann wohl noch zu hoch. Und so kam es dann zu jenem denkwürdigen Auftritt, bei dem Parteichef Christian Lindner die Koalitionsverhandlungen mit Union und Grünen mit dem Satz abbrach, es sei besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Nun wollen die Freien Demokraten aber unbedingt wieder mitregieren und dafür nun bei ihrem 3-tägigen Online-Parteitag die Weichen stellen. Mit der Neuwahl der Parteispitze und dem Festzurren eines Wahlprogramms. Michael Stempfle.
Für sie mag es sich wie ein Triumph anfühlen. Schon in ihrer Zeit als Justizministerin kämpfte Sabine Leutheusser-Schnarrenberger vehement für Bürgerrechte. Jetzt in der Corona-Pandemie findet die FDP zu ihrem Kurs zurück. Feiert sich geradezu selbst auf dem Online-Parteitag für die Renaissance der Bürgerrechte.
Es ist sehr gut und es ist auch unbedingt notwendig, dass die FDP das Thema Freiheits- und Bürgerrechte in den Mittelpunkt jetzt ihres Wahlprogramms stellt, aber auch ihrer Politik gerade in den letzten Monaten in der Opposition im Deutschen Bundestag. Denn wir haben ja eine Beschränkung von Freiheitsrechten in den letzten Monaten seit Pandemiebeginn gehabt, wie noch nie vergleichbar in Deutschland.
Die, die jetzt das Sagen haben, können ihr Glück kaum fassen. Etwa der stellvertretende Vorsitzende Kubicki. Zweistellige Umfragewerte, vor einem Jahr undenkbar. Dabei war die Strategie, Merkels Pandemiepolitik zu kritisieren, ein Risiko. Kritiker stellten sie in die rechte Ecke.
Wenn die Verteidiger der Freiheit und des Rechtsstaats mit Populisten verglichen werden, dann sollte uns das nicht irritieren. Es sollte uns zu noch mehr anspornen, für die Freiheit und den Rechtsstaat zu streiten. Wenn das Populismus ist, dann will ich Populist sein.
Die Strategie ist aufgegangen. Die Delegierten danken es ihren Chef.
Mit einer Zustimmungsrate von 93% ist Christian Lindner für 2 Jahre zum Bundesvorsitzenden der Freien Demokraten gewählt worden.
In der Bewerbungsrede zuvor musste Lindner nicht poltern. Die markigen Sprüche hatte er seinem Einpeitscher Kubicki überlassen. Lindner kann staatsmännisch auftreten. Seine Botschaft, ich bin reif fürs Mitregieren. Offenbar am liebsten als Aufpasser von Armin Laschet.
Er ist also bereits dabei, vor der Wahl das Programm der Grünen zu integrieren. Ich glaube, in jedem Fall ist es klug, Armin Laschet mit den Grünen nicht allein zu lassen.
Zustimmung von der Ex-Justizministerin? Naja, fast. Ein paar mehr Frauen in Führungspositionen sollten es in der FDP schon sein.
Wir haben einiges nachzuholen, aber ich denke, so ein paar Schritte vorwärts Richtung Frauen und Frauenunterstützung geht's jetzt schon.
Klingt ein bisschen wie eine Warnung. Spätestens seit der Pandemie wissen auch die FDP-Männer, auf den Rat von Sabine Leutheusser-Schnarrenberger sollten sie hören.
Mit dem alten und neuen FDP-Chef Christian Lindner habe ich am Abend dieses Gespräch geführt. Guten Abend, Herr Lindner.
Guten Abend, Herr Zamperoni.
Die Maßnahmen gegen die Pandemie haben die Themen Freiheit und Bürgerrechte wieder in den Vordergrund gebracht. Klassische FDP-Themen. Und das zeigt sich auch an Ihren stabilen Umfragewerten. Sind Sie also ein Gewinner der Corona-Krise?
Soweit würde ich nicht gehen, aber es zeigt sich in der Krise eben auch der Charakter, zum Beispiel einer Partei. Wir haben eine größere Sensibilität, wenn es um die Einschränkung von Freiheitsrechten geht als andere. Und ganz offensichtlich trauen uns viele Menschen auch zu, dass wir bei der jetzt notwendigen wirtschaftlichen Belebung, bei der Beseitigung der Defizite im Bildungsbereich oder bei der Digitalisierung gute Beiträge leisten können in einer neuen Regierung.
Ich frage halt deshalb, weil vor der Pandemie war nicht mal klar, ob nach den abgebrochenen Verhandlungen zu einer Jamaika-Koalition oder nach der Affäre um den von der AfD mitgewählten FDP-Kurzzeitministerpräsident Herrn Kemmerich die FDP überhaupt wieder in den Bundestag kommen würde. Und jetzt haben Sie eine echte Machtoption. Das ist schon eine glückliche Entwicklung, würde ich es mal bezeichnen, oder?
In den Zahlen der ARD waren wir auch vor der Pandemie immer deutlich näher bei der 10 als bei der 5. Aber richtig ist, die Themen, die für uns wichtig sind, die haben durch die Pandemie eine neue Bedeutung erfahren. Und wir haben gezeigt, dass wir auf der einen Seite staatspolitische Verantwortung tragen. Wir haben uns unterschieden von den Parteien ganz rechts und ganz links und trotzdem einen Unterschied begründet zu CDU und CSU, SPD und Grünen. Das zeigt vielleicht auch, dass es einen Unterschied macht, ob es eine liberale Partei im Parlament und in einer Regierung gibt oder ob nicht.
Sie wollen unbedingt wieder in die Regierung. Gilt diesmal also lieber falsch regieren als nicht regieren?
Nein, das gilt nicht. Wir wollen, dass Deutschland weiter aus der Mitte regiert wird. Deshalb treten wir jetzt in diesen Wahlkampf ein und wollen eine schwarz-grüne Mehrheit und eine grün-rot-rote Mehrheitsoption verhindern. Wir wollen, dass aus der Mitte heraus mit der FDP über Optionen gesprochen wird. Und ich bin sicher, in der veränderten Konstellation, die wir jetzt haben, sind die Bedingungen auch andere als 2017. Sie wissen, dass ich mit Armin Laschet zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen 2017 innerhalb von 4 Wochen eine bis heute erfolgreich arbeitende Regierung gebildet habe. Ich denke, im Bund kann Ähnliches gelingen.
Das ist also Ihr Wunschkandidat, Armin Laschet. Aber wie Sie es auch drehen und wenden, vermutlich werden Sie wieder mit den Grünen am Koalitionsverhandlungstisch sitzen. Und das war ja schon 2017 Ihnen zu grün sozusagen. Und die sind damals ja die kleinere Partei gewesen. Jetzt, nach den Umfragen zumindest, liegen Sie weit vor. Wie soll das dann zusammenpassen?
Beim letzten Mal haben die Grünen als kleinste Partei von der Bundeskanzlerin Merkel alle Zugeständnisse bekommen und die FDP als größere nicht. Es ist einfach nur eine Frage der Fairness der Verhandlungsführung und ob man sich auf inhaltliche Positionen verständigen kann. Und wir sind bereit zu sprechen. Klar ist, dass wir Respekt haben vor dem, was andere einbringen. Aber wir wollen ja auch Millionen Menschen vertreten am Verhandlungstisch. Also erwarten wir, dass man auch unsere Anliegen aufnimmt. Zum Beispiel, dass wir den Staat aus den Schulden herausführen. Zum Beispiel, dass wir mehr Verantwortung des Bundes in der Bildungspolitik bekommen. Zum Beispiel, dass wir beim Bürokratismus einen Einschnitt machen und dass wir den Klimaschutz organisieren mit Technologie und nicht mit immer neuen Verboten und Planwirtschaft.
Und zum Beispiel, dass Sie auch keine Steuererhöhungen wollen. Aber wenn das gilt, diese rote Linie, dann bleibt Ihnen ja nur zu hoffen, dass es vielleicht doch für Schwarz-Gelb irgendwie reichen könnte. Denn mit Grün und SPD wird das mit am Tisch sitzen.
Ja, ich kenne die Forderungen von dort. Aber wenn Steuererhöhungen kein Selbstzweck sind, dann wird man darüber ja sprechen können. Wir jedenfalls möchten gerne, dass die Jobs in Deutschland sicher sind und dass neue entstehen. Wir möchten gerne investieren in Klimaschutz und Digitalisierung und zwar nicht nur im Staat, sondern auch in der privaten Wirtschaft. Dafür muss man aber Freiräume lassen. Nach einer Wirtschaftskrise in einem Hochsteuerland die Belastungen weiter zu erhöhen, das wäre doch Gift für die weitere Entwicklung. Und wer verständig ist, der wird mit Sicherheit gesprächsfähig sein.
Herr Lindner, vielen Dank für das Gespräch nach Berlin.
Danke Ihnen, Herr Zamperoni.
Bei der Entwicklung der Corona-Zahlen in Deutschland zeigt der Trend weiter nach unten. Mehr dazu in weiteren Nachrichten mit Judith Rakers.
Immer mehr Menschen sind geimpft und die Zahl der Neuinfektionen sinkt weiter. Die Entwicklung in der Corona-Pandemie in Deutschland gibt Anlass zur Hoffnung. Erstmals seit 2 Monaten ist bei der 7-Tage-Inzidenz die Schwelle von 100 unterschritten worden. Außerdem sind vorgestern bundesweit mehr als 1,3 Millionen Menschen gegen Corona geimpft worden, so viele wie noch nie. In den USA wird die Maskenpflicht für vollständig Geimpfte weitgehend aufgehoben. Ausnahmen gelten für öffentliche Verkehrsmittel, Flughäfen und Krankenhäuser. Präsident Biden sprach von einem großen Tag für die Vereinigten Staaten im Kampf gegen die Corona-Pandemie. 45% der Erwachsenen seien vollständig geimpft. Das reiche aber noch nicht. Er rief die Bevölkerung auf, sich impfen zu lassen. Laut US-Gesundheitsbehörde sind die Impfungen auch gegen Virusvarianten wirksam. Eine Woche nach der Cyberattacke auf eine Pipeline in den USA hat es einen schweren Hackerangriff in Irland gegeben. Ziel war der öffentliche Gesundheitsdienst des Landes. Er musste aus Sicherheitsgründen sein gesamtes Computersystem abschalten. Krankenhäuser annullierten alle nicht eiligen Termine. Nach Einschätzung der irischen Regierung stehen hinter der Attacke Kriminelle, die versuchen, mit der Verschlüsselung von Computern Geld zu erpressen.
Es wirkt fast absurd, dass der Schöpfer solch grandioser Fotos hier in Deutschland bisher nicht bekannter ist. Dabei ist er ein Nachbar. Der Amsterdamer Fotograf Erwin Olaf gilt in seiner Heimat, den Niederlanden, als einer der bedeutendsten Künstler der Gegenwart. Manche seiner Bilder wirken buchstäblich wie gemalt. Manche im Wortsinn unheimlich schön. Und dem Betrachtenden wird nicht klar, was mehr fasziniert, das Unheimliche oder das Schöne. Ab heute wird sich der Bekanntheitsgrad Erwin Olafs in Deutschland möglicherweise steigern. Die Kunsthalle München öffnet nach Corona-bedingter Pause mit einer Ausstellung seiner Werke. Gabi Weber hat schon mal reingeschaut.
Es ist kalt und unheimlich neblig an diesem Tag im letzten September. Nichts wird hier am Schachen im Wettersteingebirge dem Zufall überlassen. Zum ersten Mal hat Erwin Olaf sein Studio verlassen und geht raus in die Natur. Olaf, der seit Jahren an einer Lungenkrankheit leidet, stößt in 1800 Meter Höhe an seine Grenzen. Doch diese Fotoserie wollte er unbedingt machen, aus Demut vor der Natur.
Ihr Gebirge, die Wand, das finde ich fabelhaft, weil das ist so mächtig. Weil das habe ich mir angesehen, wenn ich in Schachen war. Und da dachte ich, die hier sagt die Natur, stopp. Und dus, sie sind zu... Sie gehen zu weit, Menschheit. Und ich finde noch immer, wir gehen zu weit.
Da wird ein kleiner Junge auf einen Felsen gestellt, mit einer Plastiktüte in der Hand. Ist es der Abfall, den Wanderer liegen gelassen haben? Nun hängt das Foto in der Hypo-Kunsthalle in München. Und beim Betrachten denkt man an Lenbach und seinen Hirtenbub. Die Maler der deutschen Romantik haben ihn zu dieser Serie inspiriert. Seine Fotos sind unheimlich schön, ja, zum Weinen schön und geben Rätsel auf. Was ist geschehen, dass Irene so traurig ist? Und welche Nachricht hat der Weißclown auf dem Sprungbrett für den Schwimmer?
Das ist die Frage, die ich auch stelle. Aber das ist doch so interessant, dass man mit Bildern einen Dialog anfangen kann.
Auf 40 Schaffensjahre kann Erwin Olaf nun zurückblicken. Vom rebellischen Fotojournalisten der 1980er Jahre bis zum Geschichtenerzähler von heute. Und immer wieder taucht er selbst darin auf, wie hier im Selbstporträt mit Alex.
Man braucht einige Sekunden oder Minuten totaler Liebe mit das Modell. Weil dann kann man ein gutes Bild machen. So, ich bin kritisch, aber auch verliebt.
Natur, Umwelt, Liebe und Vergänglichkeit. Das Leben, eine Wanderung ins Ungewisse.
Und für Gewissheit sorgt jetzt aber Sven. Wie sind da die Wetteraussichten zum Wochenende?
Ja, das ist im Moment mit der Gewissheit gar nicht so einfach, weil es ein ziemliches Durcheinander ist. Wir haben Tiefdruckgebiete und wir haben immer wieder Schauer, kurze Gewitter, zwischendurch sonnige Abschnitte. Also irgendwie Aprilwetter im Mai. Aber ich will natürlich versuchen, das Ganze einzuordnen. Zunächst beginnend mit der Erkenntnis, dass die Temperaturunterschiede, das ist die Abweichungen vom Mittel, das man morgen erwarten dürfte, zum morgigen Tag, will also heißen, wir haben hier in der Mitte Europas und damit auch bei uns stark negative Abweichungen. K heißt Kelvin, hat die gleiche Schrittweite wie Grad Celsius, wird in der Meteorologie aber immer bei Abweichungen benutzt. Deswegen können Sie sich also hier 10 Grad vorstellen. Und hier sind wir 16 Grad im nordwestlichen Russland wärmer als nach dem Mittel. Dementsprechend in Arsk morgen, das haben wir hier mal hingeschrieben, das ist auf der Höhe von Kopenhagen, 33 Grad, in Grenoble allerdings nur 13. Und wenn wir auf den 15 Tagen Trend gucken und gehen zu diesem Behufe mal nach Dortmund. Da wird man sich im Moment für Temperaturen kaum interessieren. Der Pokal ist gewonnen, also kann man es aushalten. 14 bis 17 Grad. Über Pfingsten geht das dann hier leicht nach oben. Aber wir müssen wirklich auch noch über die 20-Grad-Marke nachdenken. Die wird zunächst nicht erreicht. Wettermäßig sieht es so aus, dass der Regen von der Elbe heute Nacht ein bisschen nach Norden wandert, dann klart es vorübergehend auch mal auf, aber es drücken eben immer wieder neue Wolken nach. Das passiert in der Nacht mit weiteren Schauern. Die lassen vorübergehend ein bisschen nach, auch morgen Vormittag ein bisschen Sonne, aber Sie sehen hier dieses große Durcheinander. Immer wieder Schauer, kurze Gewitter sind möglich, zwischendurch aber auch mal Sonnenschein, so wie ich es eingangs eingeordnet habe. Temperaturen hier in Ostfriesland bei Aufklaren oder auch in der Lüneburger Heide mal bei 1-2 Grad, sonst 4-9, morgen morgen Nachmittag dann. Von Berlin bis Dresden haben wir durchaus mal 18 bis 20 Grad, sonst für die meisten 12 bis 17 nur, muss man sagen. Und wenn wir dann auf Sonntag und Montag gucken, sieht man, dieses Durcheinander geht weiter. Aber in diesem Durcheinander sind eben auch immer mal die sonnigen Abschnitte. Insgesamt heißt es wechselhaftes Wachstumswetter, Ingo.
Vielen Dank, Sven, für diese Aussichten. Und das waren die Themen dieses Tages. Hier im Ersten folgt jetzt ein Tatort aus Ludwigshafen. Die nächste Tagesschau, die geht's dann um 1.15 Uhr und uns dann morgen Abend wieder. Bis dahin ein schönes Wochenende. Tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.